Resound Beethoven. Eine Reise zu den Uraufführungsorten der Orchesterwerke Ludwig van Beethovens mit Martin Haselböck und dem Orchester Wiener Akademie.
Guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Martin Haselböck begrüßt Sie zu einer weiteren Sendung von Resound Beethoven. Musik und Theater. Um ein ganz spezielles Thema geht es heute. Eine Verbindung, die gerade in der Wiener Klassik durchaus fashionable, wie man sagen könnte, war. Melodramen, das heißt Rezitationen von Schauspielern zu Musik, gab es schon seit der Barockzeit. Mozart schrieb an seinen Vater, nachdem er die Ariadne von Georg Bender gehört hatte: Es ist doch viel schöner, mit Schauspielern als mit Sängern zu arbeiten. Man hat viel weniger Mühe mit ihnen. Und so überrascht es nicht, dass auch Beethoven eine ganze Reihe von Theaterkompositionen geliefert hat, obwohl er selbst nur eine Oper geschrieben hat. Eine ganz besondere Aufgabe stellte sich ihm 1809. Die Zensur hatte sich nach den Franzosenkriegen etwas gelockert und so war es erlaubt, einige der vorher verbotenen Wiener Klassiker zu spielen. Und man plante im Burgtheater eine Neuinszenierung von Egmont. Egmont hatte dem Theaterregisseur schon vorher einige Aufgaben gegeben, denn Goethe schrieb Lieder, die man auf der Bühne singen sollte, vor. Er forderte eigentlich fast Musik. Im Text findet sich die Anweisung, Klärchens Tod, eine Musik Klärchens Tod bezeichnend, beginnt. Das heißt, der Regisseur musste einen Musiker finden, der ihm diese Stücke komponieren sollte. Also bekam Beethoven den Auftrag. Er war geehrt, fasziniert. Man hatte ihm die Wahl zwischen Wilhelm Tell und Egmont gegeben. Egmont war für ihn noch spannender, da es wirklich um den Freiheitskampf eines Volkes gegen die Tyrannen ging. Und er lieferte alsbald nicht nur die verlangten Musikstücke, die zwischen den einzelnen Teilen gespielt werden sollten, sondern auch ausgedehnte Zwischenspiele und eine große Ouvertüre, die wir jetzt hören werden.
Thank you.
hörten die Ouvertüre zu Egmont, gespielt vom Orchester Wiener Akademie und aufgenommen im Theater in der Josefstadt, also in einem Wiener historischen Theaterraum, der uns später noch beschäftigen wird. Für einen Schauspieler und für den Regisseur war es durchaus nicht praktisch, mit einem ganzen Sinfonieorchester zu arbeiten. Die Musiker mussten während langer Akte unbeschäftigt sitzen bleiben. Man kann erwarten, dass sie das nicht ohne Nebengeräusche taten. Wenn man dann nach 2 Stunden wieder spielen musste, waren die Instrumente nicht gestimmt. Das heißt, die Form dieser Theateraufführung mit Sinfonieorchester erwies sich alsbald als nicht praktikabel und wurde bald durch eine neue Tradition abgelöst. Goethe selbst und Beethoven waren daran interessiert, diese wundervolle Musik auf die Konzertbühne zu transferieren. Und es war Goethe, der einen interessanten Dichter mit dem Namen Friedrich Mosengeil einlud, einen Text zur deklamatorischen Wiedergabe des Stücks zu schreiben. Mosengeil war nicht nur Dichter, sondern er war auch ein Pionier und eigentlich der Erfinder der Stenografie. Als solcher ging er in die Geschichte ein, aber sein Text von die Konzertfassung von Egmont war durchaus praktikabel. Er wurde lange Zeit rezitiert und wir selbst haben im Laufe der Tradition unseres Orchesters diesen Text als Grundbasis genommen, um den Egmont auf der Konzertbühne mit verschiedenen Schauspielern wie Tobias Moretti, Charles Dance, Herbert Föttinger und einigen anderen aufzuführen. Es bürgerte sich ein, dass jeder dieser Schauspieler dann eine eigene Fassung erstellte. Die Textfassung Mosengeils war gut, sie gefiel aber in manchen Details der Wiener Zensur, die unter Metternich wieder strenger geworden war, nicht. Also erhielt Franz Grillparzer den Auftrag, diesen Text noch einmal zu bearbeiten. Wir haben dieses Stück mit vielen Schauspielern auf der Bühne gespielt. Jeder dieser Schauspieler brachte seine eigenen Ideen ein, also konnte man fast sagen, dass es eine ganze Menge an längeren oder kürzeren Zwischentexten zu Egmont gibt, die am Anfang das Stück plausibel machen, es nacherzählen, aber dann immer mehr in den Original-Goethe-Text übergehen, wo eben von Goethe tatsächlich zur Musik melodramatisch wunderbare Textstellen gesetzt wurden, die von Egmont gesprochen werden bis zum Finale der Siegesmusik. Wir haben den Egmont in 2 Fassungen aufgenommen. Einmal im Theater an der Josefstadt mit dem wunderbaren Schauspieler und Direktor Herbert Föttinger als Sprecher. Ein zweites Mal in einer Fassung, die Christopher Hampton auf Englisch erstellt hat, mit John Malkovich, jenem wunderbaren amerikanischen Schauspieler, mit dem wir ja einige Projekte gemeinsam gemacht hatten. Und ich möchte Ihnen heute ein paar Stellen aus dem Egmont auf Deutsch und auf Englisch vorspielen, um Ihnen auch zu zeigen, wie unglaublich unterschiedlich allein die Sprache dieses Stück erklingen lässt. Zuerst auf Deutsch das Ende des ersten Monologes und das Lied Klärchens, wo sie singt, sie würde so gern in den Krieg ziehen, aber dann müsste sie ein Mann sein, die Trommel gerühret, ein Lied auf einen Goethe-Text, schon für den Egmont konzipiert.
Seht doch, ein Cherub ist's, der halb geflügelt Kind, halb Zornesbote, mit Adleraugen eine Welt bescheint. Es ist das Mädchen, das Graf Egmont meint, zu dem er schleicht den Mantel übers Kinn und dass die Nachbarinnen neidend schelten. Sie aber weiß es, ist erfreut, betrübt, in einem überselig, dass sie liebt. Und bitter weinend bis zu lauten Zähren. Dem Liebsten kann sie ganz, sie weiß es, nie gehören. Drum möchte sie ein Knabe sein, ein Mann, ihm dienend nahen in gut und bösen Tagen. Die Fahne nach im heißen Streite tragen.
Die Trommel gerührt, das Pfeifen gespielt, und erste gewaffnet dem Haufen bewillt, die ganze hochführt, die Leute regiert, wie klopft mir das Herz, wie weit mir das Blut.
Sie hörten Herbert Föttinger mit dem ersten Monolog des Egmont, Bernardo Bobro als Klärchen und das Orchester Wiener Akademie mit dem Eingangslied Die Trommel gerühret aus dem Egmont. Ein ganz knappes zweites Lied steht auf dem Programm dieses Theaterstücks. Freudvoll und leidvoll. Und es zeigt die raffinierte Art, mit der Beethoven Themen des Stücks aufgreift, sie weiterführt und sie melodramatisch, aber wirklich dramatisch ausgestaltet. Wir werden hier den kurzen Monolog mit John Malkovich auf Englisch hören, dann das Lied Freudvoll und leidvoll und dann den Zwischenakt, der aber eigens die Stimmung des Lieds aufgreift mit einem großen Oboen-Solo, dieses Solo des Soprans weiterführt und dann schon die kriegerische Stimmung vorbereitet, die ab dann das Stück bestimmen wird. Also freudvoll und leidvoll und der Zwischenakt 3 aus dem Egmont.
Full of joy and sadness, such is the destiny of life and love. Love lingers joyfully as evening falls, its presence filling Clara's silent house, but sadness is as close by as the dawn. The yearnings of a young unbridled passion and the objections of an anxious mother make their claims on our hearts. You should have more respect for Brackenburg. There comes a time you thank God for any haven you can creep into. If that time comes, then let it come like death. But to give you up, Egmont? No, I can't. Impossible. Impossible. Egmont appears. For the last time he enters paradise, a smiling angel hovering above him, and the delight that floods into their hearts, only the heart can speak of, not the voice, and what words try to say without success, music alone can venture to express.
Thank you.
Hero, awake. The man who loves his country must turn his back on happiness. A foreign army comes with chains and fetters. Your noble countrymen will be enslaved. The somber, icy, mocking Alba waits to lead his rabble inside Brussels gates. Unsuspecting, stands in front of King Philip's messenger of death, entangled in the cunning hunter's net, raising his voice for justice and for honor. He won't allow dishonor to his people. But Alba is a cliff encased in ice, whose only skill is how to value slaves. Sadistic servant of a distant king, suppressing his command to favor mercy, dispensing only harsh severity.
Goethes Egmont, Beethovens Egmont. Wir nähern uns dem Ende des Stücks, den Melodramen, die nur mehr pur auf den Egmont zugeschriebenen Text Goethes musiziert und gesprochen werden. Der Monolog und die Musik Klärchens Tod bezeichnend schildern ganz intensiv das Herzschlagen, das Verstummen Klärchens und die immense Trauer Egmonts über den Tod seiner Geliebten. Das anschließende Melodram führt von der Stube Klärchens in den Gerichtssaal zu den kommenden Schergen, die ihn zum Töten führen. Und wir führen ihnen und zeigen ihnen diese wunderbare Stelle, die dann unterbrochen wird oder gekrönt wird durch die Siegessymphonie in zwei Idiomen, mit Herbert Föttinger auf Deutsch und mit John Malkovich auf Englisch. Für uns, für das Orchester und für mich als Dirigenten war die Beschäftigung mit Egmont immer wieder eine faszinierende Aufgabe. Man kann wirklich auf die einzelnen Schauspieler agieren, reagieren. Und ich kann sagen, dass die zahlreichen Aufführungen dieses Stücks, und ich hoffe, dass noch einige folgen werden, mit großen Schauspielerpersönlichkeiten immer wieder ein ganz unglaubliches Erlebnis für uns alle waren.
O Klärchen, treues Herz, wie kannst du leben, wo blutige Henker deinen Freund verdammen? Umsonst ihr heißes Flehen, o bindet mich, damit ich nicht verzweifle, und in den tiefsten Kerker werfet mich, dass ich das Haupt an feuchte Mauern schlage, nach Freiheit winsle, träume, wie ich ihm helfen wollte, wenn Lähmten mich nicht fesseln, wie ich ihm helfen würde. Ja, unersteiglich sind des Kerkers Mauern, wo Egmonts Mörder schon am Richtblock lauern. Still wird das Herz und bricht der Lebensmüden. Aus ist die Zeit. Sie sucht den ewigen Frieden.
Thank you.
süße Blume, bald gesunken, welkst du nicht am Freundesbusen. Einsam bluten deine Wunden. Müde, müde glimmt das Lämpchen. Nun wird's stille. Friede, Friede mit dem Geiste, mit der Hülle. Hinweg aus diesem Todesdunkel strebt der bange Blick und suchet Trost und Licht. Ach, wird er Licht und Trost im Kerker finden, wo Klärchens Freund der letzten Stunde harrt? Doch sieht den Helden in der Todesnacht. Ist diese Wange bleich, dies Auge starr, deckt diese hohe Stirne kalter Schweiß? Der Recht gelebt, er weiß auch Recht zu sterben. Er sinnet ungebeugt den Wegen nach, die in des Schicksals ernste Hand geführt. Bis aus der Nacht ein goldener Morgen dämmert. Du kommst wie ein reines Glück, ungebeten, unerfleht am willigsten. Du lösest die Knoten der strengen Gedanken, vermischest alle Bilder der Freude und des Schmerzes. Ungehindert fließt der Kreis innerer Harmonien. Und eingehüllt in gefälligen Wahnsinn versinken wir und hören auf zu sein. Egmont entschläft. Hinter seinem Lager scheint sich die Mauer zu öffnen. Eine glänzende Erscheinung zeigt sich. Die Freiheit im himmlischen Gewande. Sie hat die Züge von Klärchen und neigt sich gegen den schlafenden Helden. Thank you.
wakes. The prison gradually lightens with the dawn. His first movement is to raise his hand to feel his head. He stands up and looks around, still holding his hand up to his head. The crown has disappeared. Beautiful vision. The light of day has frightened you away. But they were united. The two greatest joys of my heart, divine freedom, borrowing the features of my love, stepping in front of me with blood-stained feet, the flowing hem of a robe stained with blood. It was my blood, and the blood of many noble hearts. No, it was not shed in vain. Forward, heroic people. The goddess of victory leads you forward. And just as the sea can break through your dams, you must unite. Tear down the walls of tyranny. And now, from this dungeon, I run towards an honorable death. I die for freedom. I've lived and fought for freedom all my days, and now, in sorrow, sacrifice myself. Courage, my friends! Behind you are your parents, wives, and children. The Spaniards are driven by their rulers' empty words, not by their own free will. Protect your homes, my friends, and to safeguard your loved ones, die with joy. Following my example.
Der intensiven Siegessymphonie und den Monologen gesprochen von Herbert Föttinger und John Malkovich beendigen wir diesmal unsere Beschäftigung mit Egmont von Goethe und von Beethoven. Wir machen einen Zeitsprung von 1809 nach 1822. Beethoven ist hochberühmt, geehrt, völlig ertaubt. Er erhält den Auftrag, ein Weihestück, die Weihe des Hauses zur Eröffnung des wiederhergestellten Theaters in der Josefstadt zu schreiben. Und wohl kaum ein Stück ist so im Detail mit der Entstehungsgeschichte verbunden wie diese Ouvertüre. Er selbst schreibt auf das Manuskript: Ouvertüre geschrieben von Ludwig van Beethoven zur Eröffnung des Josefstädter Theaters zu Ende September 1822, aufgeführt am 3. Oktober 1822. Beethoven muss sich in der Josefstadt sehr wohl gefühlt haben. Er verfolgt die Proben, er studiert selbst mit dem Orchester die Theatermusik und die Ouvertüre ein, obwohl er sie nicht mehr hören kann. Er verfertigt ein Menuett zum Geburtstag des Theaterdirektors, das in der Josefstädter Straße, wahrscheinlich noch ohne Straßenbahn, Open Air vor dem Haus des Direktors gespielt wurde. Und wir haben auch eine etwas traurig stimmende Beschreibung der Uraufführung der Ouvertüre. Theater in der Josefstadt eröffnet. Dieser wiedererstandene Musentempel ist geräumiger als ehemals, sehr freundlich verziert, die Dekorationen von den geschicktesten hiesigen Meistern verfertigt und die Gesellschaft zählt mitunter recht wackere, vielseitig brauchbare Mitglieder. Der Prolog führte den Titel »Die Weihe des Hauses«, gedichtet von Meisel mit Musik von Beethoven. Der Meister dirigierte selbst, da man jedoch seinen leider noch immer geschwächten Gehörswerkzeugen nicht sicher vertrauen kann, so war ihm im Rücken Herr Kapellmeister Gläser postiert, um dem gleichfalls neu organisierten Orchester des Autors Willensmeinung erst recht eigentlich zu verdolmetschen. Welches doppelte, nicht selten ganz verschiedene Taktieren sich in der Tat recht sonderbar gestaltete. Dennoch ging alles so ziemlich glücklich vonstatten, bis auf die Chöre, welche manche Dissonanzen extemporierten. Der Tonsitzer wurde freundlich empfangen, am Schluss hervorgerufen und mit Jubelbeifall überhäuft. Eine Beschreibung dieser Erstaufführung der gesamten Theatermusik »Die Weihe des Hauses«. Die Ouvertüre wurde ein berühmtes Repertoirestück. Die London Society of Music sicherte sich die Aufführungsrechte für einige Jahre. Das Stück wurde im Berliner Schauspielhaus zur Eröffnung gespielt und auch als Beethovens 9. Sinfonie zum ersten Mal gespielt wurde, an den Anfang des Programms gestellt. Beethoven hat sich hier der Musik der Vergangenheit angenähert. Er hatte Händels Oratorien studiert und man findet hier eine sehr gelehrte Fuge, die fast im Stil von Händel gehalten ist. Das Stück wirkt majestätischer, es wirkt größer, es wirkt auch etwas abgeklärter als seine früheren Theaterouvertüren. Wir hatten das Glück, unser allererstes Konzert des Zyklus Resound im Theater in der Josefstadt abhalten zu dürfen und wir danken Direktor Föttingen noch jetzt dafür. Es war das Gefühl, zum ersten Mal einen originalen Raum mit der dort geschriebenen Musik nutzen zu können. Und diese Inspiration ist hoffentlich hörbar in der Einspielung, die auf der Bühne des Theaters in der Josefstadt vorgenommen wurde. Sie hörten Beethovens Ouvertüre, die Weihe des Hauses, aufgenommen vom Orchester Wiener Akademie im Theater in der Josefstadt am Originalplatz der Uraufführung. Wir danken Ihnen für Ihr Interesse, freuen uns, Sie wieder bei unserer nächsten Sendung Resound Beethoven begrüßen zu können. Ihr Martin Haselböck.
Resound Beethoven. Eine Reise zu den Uraufführungsorten der Orchesterwerke Ludwig van Beethovens mit Martin Haselböck und dem Orchester Wiener Akademie.